Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Erziehung in der Endzeit fortsetzen können und wir haben heute das Thema Anbetung in der Erziehung. Wir erinnern uns, dass wir in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte leben und wir müssen es in kurzer Zeit schaffen, unsere sündige Natur abzulegen, aus dem Irrtum unseres Herzens rauszukommen, in die Wahrheit eines Kindes Gottes zu sein. Dafür hat uns Gott alles zur Verfügung gestellt, seinen Sohn gesandt, der uns durch den Heiligen Geist vermittelt wird. Er hat uns zur klaren Orientierung den Maßstab, sein Gesetz gegeben. Er hat uns das Lehrbuch der Natur und die Offenbarung der Schrift zugeteilt, damit wir jetzt in diesen letzten Tagen nicht ohne Weisung sind, um das Ziel zu erreichen. Was unsere Kurve nach oben bringt, ist die Krisen, die Schwierigkeiten, die Konflikte und die Anfeindung. Und diese nehmen in den letzten Tagen unheimlich zu und ich würde unsere Zeit hier, wenn ich sie in einem Zeitkalender aufteilen würde, in Matthäus 24 unter diesen Punkt nennen, wo es geschrieben steht, dass der ab Vers 8, da wird sich allererst die Not anheben, alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten und ihr müsstet gehasset werden um meines Namens willen von allen Völkern. Das kommt noch. Dann werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Da sind wir schon drin. Und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist das, was unsere Kurve des Wachstums nach oben bringt. Die Ungerechtigkeiten, die um uns passieren, zunächst in unserem eigenen Volk, in unseren eigenen Reihen. Und dann wird es natürlich bis an die ganze Welt gehen. Das heißt, wir werden zur Schau gestellt werden vor der ganzen Welt, zu einem Vorbild für Christus. Und wir freuen uns schon auf diese Zeit, weil sie wird eine Zeit sein, wo wir mit unserem Herrn zusammen im Feuerofen der Anfechtung stehen und niemand und nichts kann uns verbrennen. Das Feuer ist hilflos, aber wir werden einen großen Dienst unserem Gott erweisen, indem Scharen von Heiden unsere Botschaft hören werden und sich zu Gott bekehren, während die formalen Namenschristen von heute schon längst abgefallen sind und sich dem Bösen und dem Mahlzeichen des Tieres hingegeben haben. Und dann kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Da müssen wir nur noch ausharren wie Daniel in der Löwengrube, bis sich unser Herr zeigt und uns befreit und uns einführt in die Schule in Eden. Erziehung ist Anbetung. Das lehrt uns Gott in seiner Heiligen Schrift, weil er hat uns, und um das sehr persönlich zu machen, habe ich wieder mein Bild genommen, hat mich gemacht wie ein Kanal, mein Geist muss Dinge aufnehmen. Er hat mich unter ein Gesetz gestellt, nämlich, dass ich Liebe brauche, um zu leben. Und er hat dieses Gesetz deutlich verkündigt mit seinem eigenen Munde. Und er hat es dann dem Mose gegeben, dass er es aufschreibt. Dies sind aber die Gesetze und Gebote und Rechte, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt in dem Lande, dahin ihr zieht, es einzunehmen. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott. Das heißt, es ist ein einiger Herr, es ist nur eine einzige Quelle, wo sich unser Geist ernähren kann. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Und da wir wissen, dass wir ja Gott nichts geben können, hat sich Gott in der Heiligen Schrift immer als Wasser und als Brot dargestellt. Das heißt, er ist derjenige, woher wir diese Liebe nehmen. Das heißt, Anbetung ist von ihm lernen. Und das von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Wir haben ja keine andere Quelle, außer diesen einigen Herren, diese einzige Quelle, woher unser Geist sich ernähren kann, ist einzig und allein er. Das ist pure Exklusivität. Da ist nichts anders möglich außer er. Nur aus ihm müssen wir dann handeln und tun. So nehmen ist gleich anbeten und anbeten ist gleich lernen. Der, von dem wir lernen, der ist den wir anbeten. Das ist einfach und ganz klar. Deshalb hat Gott dem Volk Israel gesagt im Weiteren, und diese Worte, ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Das heißt, sie müssen in die Tiefste unseres Wesens eingeschrieben werden und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Denkmal vor deinen Augen sein. Und sollst sie über deines Hauses Pfosten schreiben und an die Tore. So wir sehen, dass dieses eine Gebot, dieses eine Gesetz, von dem alle anderen Gesetze folgen, ist Gott anzubeten, von Gott zu lernen. Deshalb ist der ganze Fokus des großen Kampfes, in dem wir uns jetzt befinden, in dem großen Finale, auf den Lehrer. Von wem lernen wir? Es gibt nur zwei Lehrer, wo sich der Geist des Menschen ernähren kann. Entweder habe ich Gott zum Lehrer. Voraussetzung, dass ich Gott zum Lehrer habe, ist, dass ich weiß, dass ich ein Kind des Vaters bin. Dann werde ich vom Vater alles lernen und ihn anbeten, von ihm jegliche Tat, die aus mir herauskommt, tun. Das ist die Vollkommenheit des Kindes Gottes. Der zweite Lehrer ist Satan, der Drache, der Lügner. Und wenn ich aus meiner sündigen Natur lebe, mit der, die ich geboren bin, dann kann ich nicht anders, dann ist er automatisch mein Lehrer. Ich muss ihm glauben und ich muss das tun, was er sagt. Nun, Satan weiß, dass wenn er sich als Drachen zeigen würde und uns erschrecken, wie er beschrieben wird in Offenbarung 12, dann würde natürlich niemand gerne ihn annehmen. So versteckt der Drache sich hinter den liebevollen Menschen, das heißt unter den Lehrern der Welt. Und sie kommen nicht zu uns in Drachenform, sondern in weißen oder wer weiß was für Kitteln, um uns zu lehren. Und die große Frage, die ich mir stelle und du dir stellen musst, ist, von wem bin ich gelehrt? Gott hatte mir in meiner Anfangszeit, nach meiner Bekehrung, eine wunderbare Verheißung gegeben, aus Jesaja 48, wo er mir versprochen hat. Und ich habe das Versprechen wörtlich und persönlich genommen. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige in Israel. Das ist Jesaja 48, 17. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist Kind Gottes, das ist Identität. Der dich lehrt, was nützlich ist und leitet dich auf dem Wege, den du gehst. Ich bin so dankbar, dass ich keine anderen Lehrer hatte, außer ihn in diesen letzten Jahren in meiner Praxis. Weil sonst wäre ich dort, wo heute die ganze Welt ist, nämlich in dem Irrtum, dass man denkt, es gibt eine Gefahr von außen. In dem Irrtum, dass man der Wissenschaft glaubt. Wie konnte es der Böse schaffen, dass ihm die ganze Welt glaubt? Ich sprach neulich mit einem Verwandten von mir und er sagte, die ganze Wissenschaft kann doch nicht falsch sein. Nun, das ist eine Verlegenheitsantwort. Weil ich kann doch nicht, es gibt keinen Grundsatz, dass die Mehrheit recht hat. Ich muss stehen auf dem, was so ist, weil es Gott so gesagt hat, weil es so gemacht wurde oder weil es nicht so ist. kann keine Argumente bringen. Naja, die Mehrheit, die Wissenschaftler werden doch alle nicht so böse sein. Wir haben eine ganz klare Beschreibung des Drachens, wie er weiß, dass er noch wenig Zeit hat, wenn er auf diese Erde kommt, in Offenbarung 12. Und dort steht in Vers 9, dass er die ganze Welt verführt. Und die Frage ist jetzt nun, wie kann man denn die ganze Welt verführen? Es muss also eine Lehre sein, die im Zentrum der Verführung steht. Und ich habe jetzt hier die ganze Welt genommen, die Menschen dieser Welt in diesem Bild. Und die Frage ist, man kann jemanden nur verführen, wenn er ein Bedürfnis hat. Hätte Eva nicht gewollt und hätte nicht das Bedürfnis gehabt nach Erkenntnis, hätte Adam nicht das Bedürfnis gehabt nach der Eva, hätte er nicht versucht werden können, zu sündigen. Deshalb, was ist das größte Bedürfnis? Also was ist für jeden Menschen wichtig? Das heißt, um die ganze Welt zu verführen, muss jedes Individuum dieser Welt ansprechbar sein auf die Verführung. Sonst kann man die Welt nicht verführen. Es muss also ein Thema sein, was jeden angeht. Geht jeden die Wirtschaft an? Ist jeder auf Geschäfte aus? Und alle wollen Wohlstand, aber nicht jeder hat ein Interesse an Wirtschaft. Es gibt genug Menschen, die mit Geld und so weiter nichts zu tun haben wollen. Also mit der Wirtschaft kann er die Welt nicht verführen, weil er hätte nicht alle, die er ansprechen könnte. Ist es die Religion? Kann man die Welt heute mit Religion verführen? Das heißt, könnte man sie alle einschließen? Sind alle religiös? Nun, in gewisser Weise schon. Aber dennoch ist Religion nicht das, was jeden auf dieser Welt interessiert. Deshalb kann die Versuchung, kann auch die Anfechtung, die über die ganze Welt kommen soll, nicht über Religion kommen. Es gibt eine Sache, die wir gerade erleben, die beweist, was jeden Menschen angeht, und zwar ohne Ausnahme. Und das ist die Gesundheit bzw. die Krankheit. Jeder Mensch, jedes Individuum ist auf Gesundheit ansprechbar. Und in den letzten Jahrhunderten und besonders in den letzten zwei Generationen hat Satan besonders gearbeitet, dass er das Thema der Gesundheit ins Zentrum lenkt. Wobei Gesundheit ist ja kein Zweck, es ist nur ein Mittel, um den Zweck zu erreichen. Aber er macht das in den Mittelpunkt, was nicht Zweck ist, sondern das, was ein Mittel ist. Er stellt es aber als Zweck dar. Sonst könnte man die Menschen damit nicht verführen. So seit Jahren sagt jeder, Gesundheit ist das Wichtigste. Aber Gesundheit ist eine Folge. Deshalb muss man sich die Frage stellen, wie kann man seine Gesundheit erhalten oder wie kann man, wenn man krank ist, sie wiederherstellen? Das ist eine Frage, die jeden Menschen angeht. Deshalb, was ist die Lehre, die am wichtigsten ist, die wir alle wissen müssen? Nun, ich habe keine andere Lehre gefunden, die am wichtigsten ist für den Menschen. Und zwar ist es die Lehre über den Menschen. Das heißt, ganz einfach, wo hat er seinen Ursprung? In der Lehre der Menschen und des Drachens hat der Mensch sich selbst entwickelt. Er ist aus der Ursuppe entstanden. Er ist die Krönung sozusagen eines Folgen von vielen, vielen, vielen Zufällen. Er hat sich selbst entwickelt zu dem, was er ist. In der Lehre von Gott über den Menschen ist seine Herkunft Gott selbst. Das heißt, er wurde geschaffen Er hat sich nicht entwickelt, er ist nicht über Jahrtausende entstanden, sondern Gott hat ihn geformt mit seiner Hand und einem Lebensodem eingeblasen. Deshalb ist bei der Lehre der Menschen und des Drachens die Identität des Menschen, wenn er sich selbst entwickelt hat, er ist Schöpfer, das heißt Gott. Wenn er aber geschaffen wurde, ist er automatisch das Geschöpf seines Schöpfers. Ihr seht, welche zwei unterschiedliche Seiten wir haben. Das Baumaterial, woraus ist er denn gemacht? Nun, nach der Lehre der Wissenschaft und der Menschen heute, aus Materie, aus der Ursuppe. Das Baumaterial, wie wir es finden in der Realität am Menschen und beschrieben in der Schrift ist, er ist gemacht aus zwei Elementen, aus dem Geist und aus der Materie. Damit ist jede Entwicklung ausgeschlossen. Jeder evolutionistische Gedanke verschwindet, wenn der Mensch einen Geist hat. Es ist erstaunlich, dass wir als Christen, und ich muss jetzt sagen, wir als Adventisten und unsere Universitäten und unsere Pastoren, hätte ich gesagt, aber unsere Ärzte, beweisen durch das, was sie lehren, auf was sie sich berufen, dass sie nicht bei Gott gelernt haben. Nämlich, dass sie sagen, der Geist ist derjenige, der die Materie steuert. Sondern sie sagen, die Steuerung passiert durch die Materie. Sie setzen das Hirn ins Zentrum. Und ich musste neulich einen Pastor, der eine Vorträge gehalten hat, mir zuhören, wie er von den Synapsen sprach, wo die Gedanken herkommen. Und dann habe ich mich gefragt, und ich warte schon lange, dass ich diesen Hirnwissenschaftler die Frage stelle, welche Synapse ist denn das Ich? Welche Synapse steht über allen Synapsen und dirigiert? Weil wir alle verstehen doch, dass wir ein Ich haben. Das heißt, irgendwo gibt es doch und muss es eine geben, die das Ganze steuert. In der Wahrheit, in der Lehre von Gott über den Menschen, steuert der Geist den Menschen. Das Ich ist im Geist, nicht in seinem Hirn. Die Gedanken kommen in der Lehre des Drachens als Ursprung im Gehirn. Und wenn man dann Pastoren hört und Ärzte, die sich Christen nennen, die sogar öffentlich gegen die Evolution sprechen, aber gleichzeitig die Evolution leben und verkündigen, dann ist das, was Jesus sagte, sie sind Heuchler oder Blinde, Blindenleiter. Das heißt, mit den Worten verneinen sie die Evolution, aber in ihrem Tun, in ihrem Lehren verkündigen sie. Wenn Gedanken ihren Ursprung im Gehirn haben, dann hat Gott nicht den Menschen geschaffen, weil Gedanken haben ihren Ursprung im Geist. So wie Jesus, wir haben es ja in der Lektion, aber es liest ja wohl kaum einer die Bibel in dem wahren Verständnis über den Menschen. Und deshalb ist es ganz erstaunlich, wenn Jesus sagt der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4, ab Vers 23, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Nun, heute würden wir dort anstelle von Geist Gehirn schreiben, so wie man in so manchen Schriften von Ellen White, wo sie sagt, Geist in Englisch, hat man in Deutsch Gehirn übersetzt. Denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ein Hirn weiß nichts von Wahrheit. Eine Materie weiß nichts von Freiheit. Nur ein Geist weiß etwas von Wahrheit. Deshalb kann nur einem Geist Anbetung passieren, nie in einem Körper. Materie kennt Anbetung und Lernen nicht. Nur ein Geist kann erzogen werden. Nur ein Geist muss lernen. Ein Körper kann nichts lernen. Ein Körper nimmt die Befehle des Geistes auf und führt sie aus, genau wie ein Computer die Befehle seines Programmierers. Wir lesen diese Schrift und sagen, ja, wir beten Gott im Geist und in der Wahrheit an, predigen aber gleichzeitig, dass die Gedanken den Ursprung im Gehirn haben. Was für eine Blindheit. Wir lesen Römer Kapitel 8, wo uns gesagt wird, ab Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wahrscheinlich denken wir, der Heilige Geist hat auch ein Hirn. Weil in der Bibel finde ich nicht, dass Geist Materie ist. Jesus selbst sagt, als er auferstanden ist, ich bin kein Geist. Fasst mich an. Ich bin eine Seele. Weil ein Geist braucht kein Futter. Die der Geist Gottes treibt. Unser Geist ist derjenige, der mit Gott kommuniziert, der von Gott lernt, und unser Körper führt diese Befehle nur aus. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermal fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, Abba, lieber Vater. Derselbige Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Wir lesen das, aber wir denken, ach ja, der Geist Gottes spricht mit unserem Hirn. Was soll er denn ansprechen in diesem Hirn? Es versteht ja nichts. Er hat ja gar keinen Zugang zu ihm. Anbetung, Lernen, Erziehung ist eine reine geistige Angelegenheit. Ja, wir sind eine Seele, wir haben Geist und Körper und alles passiert in dem Zusammenwirken beider. Aber ich lehre doch nicht meine Hand was tun. Ich lehre doch nur meinen Geist etwas tun mit meiner Hand. Ich lehre doch nicht meinen Fuß zu laufen. Ich lehre doch meinen Geist, dass er weiß, wie er laufen soll. Erziehung ist eine reine geistige Angelegenheit. Derselbige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wie anders mit Leiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Der Graben ist tief zwischen der Lehre über den Menschen von Gott und der Lehre über den Menschen des Drachens. Aber in unserer heutigen Christenheit, und ich muss sagen, in meiner Gemeinde, kennt man den Geist des Menschen nicht. Man hält ihn für eine esoterische Einbildung. Man denkt, der Mensch ist genauso wie eine Pflanze. Wo ist denn der Unterschied? In der Evolution ist Liebe eine Emotion. Gerechtigkeit ist eine Emotion. Zorn ist eine Emotion. Nun, in der Wahrheit Gottes ist Liebe eine geistige Kraft. Sie ist das, was alles durchdringt, womit Gott das ganze Universum steuert. Es ist die Liebe, die unser Leben erhält. Es ist die Liebe, die unser Leben steuert. Sie ist eine pure geistige Kraft, weil Gott ist Geist und Anbetung Gottes ist, dass ich diese Liebe hole von ihm, dass ich aus ihm lebe, weil als Geist muss ich von einem Geist leben. Und den Körper, den füttere ich dann mit den Entscheidungen des Geistes und mit der Chemie. Deshalb spricht man heute immer von emotionalen Bedürfnissen. Der Teufel kann den Geist nicht akzeptieren. Er muss deshalb die Liebe auf eine physische Ebene bringen. Dann hat das Ganze eine Ideologie. Es ist ja letztendlich eine Lehre. Die Ideologie hat zum Zentrum das Überleben, und das Leben ist das Zentrum allen Geschehens. Der Wirt muss überleben, das Virus muss überleben. Jeder sucht zu überleben. Deshalb gibt es einen Kampf im Körper. Jeder sucht das Überleben. Jeder lebt für sich. Nun, die Wahrheit und das Gesetz beweist das Gegenteil. Im Lehren über den Menschen ist der Sinn zentral. Jesus verfluchte den Feigenbaum, weil er keine Frucht brachte. Ein Feigenbaum, der lebt und keine Frucht bringt, der erfüllt keinen Sinn. Weil er füttert niemanden. Er gibt nicht mehr weiter. In diesem Feigenbaum ist niemand anders verglichen als das Volk Gottes, das namentliche Volk Gottes, das nicht auf Gott hört, sondern sich die Götzen dieser Welt zusammengestellt hat. Der Drache, der die Frau in Offenbarung 12 verführt oder bekämpft, und es schien ein großes Zeichen im Himmel, ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 goldenen Sternen. Und sie ward schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinem Häupten 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt, und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Weh denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn, und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und da der Drache sah, dass er verworfen war auf die Erde, verfolgte er das Weib, das das Knäblein geboren hatte. Und der Drache war zornig über das Weib und ging hin zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Das sagt die Schrift über den Drachen. Nun, wenn der Drache die Gemeinde Gottes, das Weib, bekämpft, dann muss er ein Mittel haben, womit er es bekämpft. Womit kämpft der Drache gegen das Weib und den übrigen? Das Einzige, was er hat zu kämpfen, ist Erziehung, ist die Lehre. Weil der Kampf findet in einem Geist statt. Anbetung ist Lernen, haben wir gesagt. Anbeten ist das, was ich glaube, stimmt. Und er hat in der Erziehung das zentral gemacht und völlig in seine Hände genommen, nämlich die Wissenschaft der Medizin. Er ist der Professor dieser Welt. Er hat das Virus erfunden und nicht Gott. Er tut Gesundheit ins Zentrum, weil er weiß, es geht jeden an. Und siehe da, wie wir als Gläubige plötzlich um unsere Gesundheit willen alle Gebote Gottes brechen. Alle. Und sagen, wir brechen sie nicht. Furcht vor deinem Nächsten heißt, dass du ihn nicht liebst. Dich vor ihm in Abstand zu halten, heißt, dass du Gott verleugnest. Weil wo in diesem ganzen Erdengeschichte hat Christus, unser Vorbild, je Abstand gehalten? Ich möchte das hier in aller Deutlichkeit sagen. Alle Universitäten dieser Welt sind Satans Lehrstühle. Und ich kenne keine Ausnahme. Und unsere adventistischen Universitäten sind genauso Satans Lehrstühle wie alle anderen auch. Wieso? Besonders die medizinischen. Aber auch alle anderen, weil die Lehre vom Menschen ist die Basis aller Universitäten. Die Lehre vom Menschen ist die Basis aller Erziehung. Ohne Ausnahme. Als Gott Loma Linda rief in seine Existenz, Anfang des 20. Jahrhunderts, da wollte er eine Medizin und eine Universität haben, die besonders ist vor der ganzen Welt. Weil Gott war noch nie eins mit der Medizin der Welt. Aber Loma Linda wurde ungehorsam ihrem Herrn und ging zum Götzendienst, nämlich sie beteten die Anerkennung an der Menschen. Sie wollten von den Universitäten, von Harvard und Co. anerkannt werden als eine Institution. Sie hurten in den Bilde Gottes. Sie begingen Ehebruch von ihrem Herrn. Und seitdem sind wir wie die Welt. Wir haben keine besondere Lehre in der Medizin. Aber wie kann es sein? Satan muss sich ja bekehrt haben, dass er jetzt allen Menschen die Wahrheit verkündigt. Alle Lehren über den Menschen, jedes Erziehungssystem, das ich kenne auf dieser Erde, gründen auf der Evolutionstheorie. Es ist egal, ob jemand Heimschule macht oder nicht. Wenn er den Lehrstoff der Wissenschaft durchnimmt, die sogenannte Wissenschaft, ist ja keine Wissenschaft, ist er so oder so in der Schule Satans, gibt sich gar nicht Rechenschaft darüber. Ich kenne keine Schule. Ich kenne keine christliche Schule, die kennt, wie der Mensch aufgebaut ist oder kommt und sagt, wir wollen von der Schrift lernen, aus was besteht der Mensch, wie er funktioniert, wie wird er aufgebaut, woher kommt die Krankheit. Alle unsere Schulen sind verkaufte Schulen. Sie sind und dienen dem Baal, weil sie gründen auf der Evolutionstheorie. Und jetzt in dieser Krise beweist es sich zu 100%, dass sie Baals Nachfolger sind, des Drachen und nicht Gottes. Während der Zeit Jesus war das Schulsystem völlig ruiniert. Die Lehrer der Juden wandten ihre Aufmerksamkeit äußeren Dingen zu. Sie suchten den Verstand mit einem Stoff zu belasten, der für die Schüler wertlos war und erst recht vor der höheren Schule des Himmels nicht galt. Es gibt nur zwei Schulen. Und das rabbinische System der Schule war verdorben, von Satan eingenommen. Auf ihrer Suche nach Erkenntnis kehrten sie dem Quell der Weisheit den Rücken. Das Wichtigste im Gottesdienst vernachlässigen sie. Die Forderungen des Gesetzes wurden entstellt. Das, was als höhere Bildung angesehen wurde, war das größte Hindernis für die wirkliche Entwicklung. Unter der Ausbildung der Rabbiner wurden die Kräfte der Jugend unterdrückt, ihre Gedanken wurden schwerfällig und eng. Das steht im Leben Jesu 52. Der junge Jesus wurde nicht in den Schulen der Synagoge unterrichtet. Auch als er vom Knaben zum Jüngling heranwuchs, kümmerte sich Jesus nicht um die Rabbinerschule. Er hatte Bildung aus solcher Quelle nicht nötig, denn Gott war sein Lehrer. Das ist das Richtige. Johannes der Täufer ging nicht in die rabbinischen Schulen. Er musste den Weg für den Herrn vorbereiten. Seine Jünger hat Jesus genommen, dass sie nicht durch die rabbinischen Schulen gegangen sind, außerdem Judas. Die Frage, woher ich lerne, ist entscheidend, weil sie ist Anbetung. Und es gibt nur zwei Lehrer. Der Drache, der kämpft gegen Christus. Und Christus, der kämpft gegen den Drachen. Die Frage ist nur, wer weiß es besser? Du wirst in deinem Leben genau das beweisen. Weil man wird immer das tun, wem man glaubt. Und wem man glaubt, sieht man, ob wir denken, dass unsere Gesundheit Mittelpunkt unseres Lebens ist oder ob wir willig sind, unser Leben zu lassen, damit wir das Werk Gottes hier auf Erden beenden. Wer ist dein Lehrer? Schau dich an, prüfe dich, weil es ist die letzte Stunde. Und was du heute versäumst zu reparieren, was du heute versäumst und auf die Seite legst, wird morgen dich verdammen. Weil es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen dem Drachen und Christus. Sie sind Oppositionelle. Ihre Lehren haben nichts gemeinsam. Auch wenn sie sich alle um die Bedürfnisse des Menschen kümmern. Sie sind diametral entgegengesetzt. Es ist ernst, weil es mag und ist die letzte Stunde. Wem willst du gehorchen? Von wem nimmst du die Lehre an? Ist und bleibt die entscheidendste Frage. Amen.